Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ich bin total dankbar und ich freue mich, mit euch auf dem Weg zu sein und dass wir über diese Distanz hinweg trotzdem dranbleiben können und miteinander auf Gott in seinem Wort hören können. Und so wollen wir heute weitermachen in unserer Apostelgeschichte-Serie und in Kapitel 10 eintauchen. Bevor wir das machen, möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du zu uns redest durch dein Wort. Und um das möchte ich dich bitten für heute Morgen. Red du, hilf du uns zu verstehen und form du unser Herz, so wie du es haben möchtest, mehr und mehr. Amen. In den frühen Ehejahren gab es bei der Sandra und bei mir immer wieder mal Spannungen, wenn wir miteinander auf dem Weg waren mit dem Auto, in einer neuen Stadt, in einer neuen Umgebung. Und oft war es denn so, sie sitzt auf dem Beifahrersitz, hat die Karte offen auf dem Schoß und ich bin am Steuer. Und so navigieren wir irgendwie gemeinsam durch die Umgebung. Aber das Problem ist, Sandras Kartenkunde und ihr Orientierungssinn und meine Ungeduld sind eine ganz, ganz böse Mischung. Und so hat es immer wieder mal im Streit geendet. Was uns total geholfen hat, war der Tag, an dem wir ein GPS bekommen haben, weil plötzlich übernimmt diese kleine Maschine diese Navigation, diese Zielführung. Und natürlich ist die Idee von einem GPS nicht, dass es Beziehungsspannungen löst, obwohl ich empfehle es wirklich jedem autofahrenden Ehepaar, es hilft sehr. Aber das eigentliche Ziel von einem GPS, die eigentliche Idee ist, dass es uns dorthin führt, wo wir hin wollen oder wo wir hin müssen, und zwar ohne Umwege. Vor kurzem war ich bei einem Freund im Allgäu, ich war noch nie dort, ich kenne die Umgebung auch überhaupt nicht, die Gegend, und ich habe einfach die Adresse ins GPS eingegeben und es war ein direkter Weg. Ich wusste sogar, wie lang ich brauche, bis ich dort bin. Es ist eine traumhafte Sache, dass wir so geführt werden auf unserem Autoweg, auf unseren Reisen. Auf eine Art ist es genau die Situation, wo wir auch in der Apostelgeschichte 10 vorfinden. Nur, der Cornelius, um den es hier geht, der sucht kein geografisches Ziel und er hat natürlich auch kein GPS, sondern der Cornelius, der sucht ein geistliches Ziel. Und Gott selbst führt ihn zu diesem Ziel hin. Gott führt ihn zu sich selbst. Und wir sehen in diesem Abschnitt ganz deutlich, wie er das macht. Man könnte es zusammenfassen, dass Gott sich selbst von jedem Menschen finden lässt, der ihn sucht. Gott lässt sich von jedem Menschen finden, der ihn sucht. Von jedem Menschen, egal wo er herkommt, egal wer er ist, egal was er kann, egal was er gemacht hat, Gutes oder Schlechtes. Gott nimmt jeden Menschen an, der ihn ernsthaft sucht. Und wie das vor sich geht, das wollen wir miteinander betrachten. Ich habe schon gesagt, wir sind auf der Reise durch die Apostelgeschichte. Und da haben wir begonnen damit, dass diese frohe Botschaft von Jesus sich in Jerusalem ausgebreitet hat. Weiter ging es dann in der Umgebung von Jerusalem, nämlich in Judäa und Samarien. Und jetzt in Kapitel 10 kommen wir zu einem historischen Punkt, da geht es nämlich nochmal weiter. Das Evangelium bleibt nicht nur bei den Juden, sondern es geht weiter zu den Heiden. Heiden als Begriffserklärung, es ist kein Schimpfwort. Heiden ist ein Begriff für Menschen, die keine Juden sind. Es gibt andere Übersetzungen, da heißt es die Völker oder die Nationen. Also es heißt, alle Nicht-Juden sind Heiden. Und über die Details des Verhältnisses zwischen den Heiden und zwischen den Juden kann ich leider aus Zeitgründen nicht eingehen. Das würde den Rahmen sprengen. Aber was es ist, was wir hier haben, es ist ein historischer Moment, besonders auch für uns. Wir sind ja auch Heiden. Gott öffnet sein Reich für alle seine Menschen. Er öffnet sein Reich für alle Menschen, die er geschaffen hat. Es ist nicht nur eine kleine exklusive Gruppe, die da rein darf, sondern für alle Menschen, die ihn fürchten. Und wenn wir jetzt Jesu Worte im Gedächtnis haben, dann sehen wir auch, wie sich das, was er gesagt hat, Schritt für Schritt erfüllt. Nämlich, dass sein Name bekannt wird bis ans Ende der Welt. Der Name von Jesus, der Name, der der Schlüssel ist, um Gott kennenzulernen. Wir sehen in unserem Abschnitt, dass Gott kein passiver Beobachter ist, sondern dass er selbst aktiv in unser Leben eingreift. Gott verwendet alle Umstände in unserem Leben, um uns zu sich selbst zu bringen. Wenn wir hier im Kapitel 10 ankommen, dann stellt uns der Lukas, der die ganze Geschichte geschrieben hat, als erstes einen Mann vor. Und der Mann heißt Cornelius. Der Cornelius ist ein Nicht-Jude, er ist ein Heide. Er ist ein Soldat, ein Hauptmann sogar. Und was sehr, sehr ungewöhnlich ist und auch sehr wichtig, Cornelius ist fromm und er ist gottesfürchtig. Und das ist nicht nur ein theoretischer Wert, dass es irgendwo auf einem Papier steht oder so, sondern es zeigt sich ganz, ganz praktisch. Wir lesen, er hat Fürsorge für die Bedürftigen, er gibt viele Almosen, steht da. Und wir sehen es auch an seinen Gebeten. Es heißt, er betet alle Zeit. Sehr, sehr viel. Er ist sehr viel im Gebet. Der Cornelius ist ein toller Mann. Er hat Charakter. Er hat sehr viele positive Eigenschaften. Er ist angesehen. Er hat einen guten Ruf. Und Gott ist ihm wichtig. Aber eine Sache, die fehlt dem Cornelius. Offensichtlich kennt er Gott nicht persönlich. Und das ist genau, worum sich das Leben dreht. Das ist genau, auf was es Gott ankommt, nämlich, dass wir ihn selbst persönlich kennenlernen. Und das ist auch genau das Dilemma von Cornelius. Und in Wirklichkeit von uns allen Menschen, nicht nur von Cornelius. Wir können Gott nicht aus uns selbst heraus kennenlernen, sondern Gott muss sich uns zeigen, er muss sich offenbaren. Und die gute Nachricht ist, Gott will sich zeigen. Und er verwendet alle Umstände in unserem Leben, dass wir ihn suchen und dann auch finden. Und so lesen wir durch die Geschichte hindurch in Vers 3, dass ein Engel zum Cornelius kommt und er übermittelt ihm folgende Botschaft. Er sagt, Cornelius, Gott sieht, dass du ihn fürchtest. Und jetzt will dir Gott zeigen, wie du ihn selbst finden kannst. Geh hin zum Petrus, und er gibt ihm die Beschreibung, wo er den Petrus findet, den Apostel. Er wird dir sagen, wie du gerettet wirst. Das ist der eine Ort, wo jetzt Gott ins Leben vom Cornelius eingreift. Mehr oder weniger gleichzeitig aber greift Gott auch an einem anderen Ort in ein anderes Leben ein, nämlich Gott redet auch zum Petrus und er bereitet auch den Petrus auf diese historische Begegnung mit dem Cornelius vor. Dass diese beiden Männer im normalen Leben jemals irgendwas miteinander zu tun gehabt hätten, das ist unglaublich unwahrscheinlich. Sie sind ja fast in jeder Weise unterschiedlich. Ethnisch sind sie unterschiedlich, von der Gesellschaft her, geografisch leben sie an einem verschiedenen Ort. Aber was wir hier sehen, ist, Gott steht über allen normalen Umständen. Er ist nicht eingeschränkt von niemandem und von nichts. Und Gott verfolgt seine Absichten und er verwirklicht seinen maßgeschneiderten Plan. Er bereitet all die involvierten Menschen vor und sorgt somit dafür, dass der suchende Cornelius an sein Ziel kommt, zu Gott selbst. Ich habe bereits erwähnt, das ist ein historischer Moment. Die ganze Welt ohne Einschränkung bekommt nämlich Zugang zu der unübertrefflich frohen Botschaft von Gottes Rettung. Das war undenkbar. Bis dahin dachten alle, dass Jesus nur für die Juden gekommen wäre. Es ist ein total ein besonderer Moment. Und darum greift auch Gott auf diese Art und Weise ein. Gott greift nicht immer auf so übermenschliche und sichtbare Weise in ein Leben ein, wie hier der Engel zum Cornelius und die Vision, die der Petrus hat. Ich würde sogar sagen, es ist eher die Ausnahme. Aber ob es sichtbar ist oder nicht, Gott, dem immer noch keine Grenzen gesetzt sind, der wirkt in dieser Welt, in deinem und in meinem Leben. Und das macht er ständig. Alle Umstände, alles, was in unserem Leben passiert, dient dem Zweck, dass wir Menschen Gott suchen und ihn in weiterer Folge auch finden. Alle Umstände, alles, was in unserem Leben passiert, dient dem Zweck, dass wir Menschen unseren Schöpfer, nämlich Gott, suchen und ihn in weiterer Folge auch finden können. Überleg dir mal, was das für diese aktuelle Corona-Situation bedeutet. Es bedeutet nicht einfach nur Chaos und Furcht, sondern es bedeutet, dass es ein Ruf ist vom allmächtigen Gott, von demjenigen, der jedes einzelne Leben gibt und jedes einzelne Leben auch wieder nimmt. Mir ist bewusst, dass die Corona-Situation für einige ernsthafte gesundheitliche und auch wirtschaftliche Nöte schafft. Und das sind reale Probleme und die sind auch nicht mit ein paar kuscheligen Worten abgetan. Das ist nicht Gottes Stil und darum sollen wir als Christen das auch nicht tun. Es ist unsere menschliche Verantwortung, im Vertrauen auf Gott mit dieser Herausforderung zu ringen. Dass wir uns diesen Herausforderungen stellen, wo da alle kommen, und zwar mit allen ihren Facetten. Wenn wir jetzt aber mal versuchen, diese ganze Entwicklung aus Gottes Perspektive anzuschauen und dabei auf der einen Seite daran festhalten, dass Gott allmächtig ist und dass dadurch keine Situation ohne seine Genehmigung passiert. Alles muss an Gott vorbei. Und auf der anderen Seite auch seine Absichten mit einbeziehen, nämlich er will, dass jeder Mensch zu ihm findet und dass jeder Mensch gerettet wird. Das hat er klipp und klar gesagt in seinem Wort. Auf der einen Seite, er hat alle Macht, alles muss an ihm vorbei. Auf der anderen Seite, er will, dass jeder Mensch gerettet wird. Wenn wir das im Kopf behalten, dann haben wir doch eine enorme Chance vor uns. Durch die Corona-Situation ist plötzlich die Geschäftigkeit von unserem überfüllten Leben zurückgegangen. Die vielen, vielen Aufgaben und die Möglichkeiten, die wir haben, die hindern uns so oft daran, bei unserem Schöpfer, Gott, zur Ruhe zu kommen. Und jetzt haben wir plötzlich Zeit, die wir davor nicht hatten. Wir können auf Gott hören, wir können mit ihm reden und das mal länger als 5 Minuten. Wir haben noch eine enorme Chance vor uns, weil diese Corona-Situation nimmt uns Menschen die Illusion, dass unsere Möglichkeiten unbegrenzt sind und uns nichts und niemand was antun kann. Wir meinen so oft, wir können tun, was wir wollen. Und plötzlich sehen wir, das Leben ist etwas Zerbrechliches und wir sind verwundbare Menschen. Wir sind nicht Gott. Wir brauchen Gott. Es nimmt diese Illusion von unserem Leben weg. Die Corona-Situation, die konfrontiert uns auch mit dem Tod und unserer eigenen Endlichkeit. Und dadurch wirft die große Frage auf, warum lebe ich überhaupt? Worum dreht sich das Ganze überhaupt? Aus Gottes Perspektive ist diese Zeit, auch wenn sie schmerzhaft ist, eine Riesenchance, ihm selbst näher zu kommen. Und mein Gebet ist, dass wir als Gesellschaft diese Zeit nützen, um Gott zu suchen und seine Übermacht in unserem Leben anerkennen. Und dass es dazu führt, dass wir Leben leben, die bleibende, ewige Bedeutung haben. Alle Umstände, alles, was in unserem Leben passiert, dient dem Zweck, dass wir Menschen Gott suchen und ihn in weiterer Folge auch finden können. Unsere Geschichte ist nicht damit fertig, dass Gott auf wundersame Art und Weise dem Cornelius und dem Petrus beginnt. Der eigentliche Höhepunkt, der kommt in Vers 34. Und hier zeigt der Petrus nämlich auf denjenigen, der uns den Zugang zu Gott möglich macht. Und das ist Jesus. Was total interessant ist, ist eine Entwicklung von dieser Geschichte. Der Engel gibt dem Cornelius nicht die entscheidende Antwort, sondern er schickt ihn zum Petrus. Und der Petrus, der selbst, er hat eigentlich gar keine Ahnung, was er da soll. Aber beide Männer, der Cornelius und der Petrus, die lassen sich darauf ein, was Gott ihnen sagt. Cornelius gehorcht Gott und er sendet seine Leute zum Petrus. Und auch der Petrus gehorcht Gott und er geht mit Cornelius' Leuten mit. Und dann ist der Rest von der Geschichte eigentlich sowas wie ein Selbstläufer. Der Petrus erzählt ihnen nämlich von Jesus. Er sagt wörtlich, dass jeder, der an Jesus glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Vers 43 ist das. Jeder, wo an Jesus glaubt, durch seinen Namen, Jesu Namen, Vergebung der Sünden empfängt. Und das ist genau das Puzzleteil, das dem Cornelius gefehlt hat. Und während der Petrus noch predigt, gibt es ein zweites Pfingsten und Gott selbst kommt durch seinen Heiligen Geist sichtbar auf Cornelius und auf seine Leute. Der Sinn und der Zweck von unserem Leben ist, dass wir Menschen Gott persönlich kennenlernen. Dass der Schöpfer und der Geber von unserem Leben ein beständiger Teil von unserem Leben ist. Aber wir Menschen, wir können Gott nicht selbst kennenlernen. Wir brauchen jemanden, der diese Verbindung herstellt und diese Person ist Jesus. Es gibt niemand anderen, der das kann, als Jesus. Und das ist auch der Grund, warum der Petrus, obwohl er überhaupt keinen Plan hat, wohin sich das Ganze entwickelt, einfach auf Jesus zeigt. Weil Jesus ist der Schlüssel zu Gott. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, das hat Jesus im Johannesevangelium gesagt. Alles, aber wirklich alles, steht und fällt mit Jesus. In unserem Abschnitt haben wir zwei Hauptpersonen. Auf der einen Seite ist das der Cornelius, und auf der anderen Seite ist es der Petrus. Und ich glaube, dass wir uns alle in dem einen oder in dem anderen von den beiden wiederfinden können. Der Cornelius, der war ein guter Mann. Der war sicher über den Durchschnitt. Ich weiß nicht, wo du dich selbst einordnest im Vergleich zu Cornelius. Ich weiß, ich könnte mir definitiv ein paar Scheiben von ihm abschneiden. Der Cornelius, der tut viele gute Dinge. Er ist angesehen. Aber das ist nicht, wie er Gott persönlich kennenlernt, sondern das entscheidende Element für ihn ist Jesus. Weil der Cornelius, wie auch jeder andere Mensch, er braucht Vergebung. Und Jesus macht genau das, was keiner kann. Er vergibt die Sünde. Er vergibt all die schlechten Dinge, die wir nicht tun hätten sollen. Er vergibt auch all die guten Dinge, die wir nicht getan haben, wo wir tun hätten sollen. Jesus vergibt und er hat am Kreuz dafür bezahlt und er nimmt dadurch die Sünde weg, wo uns von Gott trennt. Der Cornelius, der belässt es nicht einfach bei äußerlichen Dingen, bei seinen guten Taten. Seine guten Taten sind voll wertvoll, sehr gut. Aber der Cornelius belässt nicht bei dem, er geht weiter. Er lässt Gott an sein Herz und er setzt sein ganzes Vertrauen in Jesus. Und das ist auch, wo für den Cornelius ein ganz, ganz neues Kapitel in seinem Leben anfängt. Nämlich, anstatt dass er Gutes für Gott tut, wird sein Leben zu einem Leben mit Gott. Und Gott selbst zieht bei ihm ein und macht ihn von Himmeln heraus zu einem neuen Mann. Wenn du ein Cornelius-Mensch bist, jemand, der Gott nicht persönlich kennt, dann stehst du vor der Wahl. Sind es die guten Dinge in deinem Leben, die dich in Kontakt mit Gott bringen? Oder willst du dich auf Jesus einlassen, ihm dein Vertrauen aussprechen und dich auf seine guten Taten oder besser gesagt seine gute Tat, die Tat am Kreuz, verlassen? Und das Faszinierende bei Gott ist das, du kannst einen Test machen. Gott wollte nämlich nicht nur dem Cornelius begegnen, er ist auch mir begegnet und er will auch dir begegnen. Und somit, der Test ist, bete ernsthaft, dass Gott sich dir zeigt. Bete ernsthaft, dass du erkennen kannst, ob das mit Jesus wirklich wahr ist. Bete ernsthaft, bete mal 2 Wochen, jeden Tag dafür. Und erlebe, wie Gott sein Versprechen erfüllt, dass er sich finden lässt. Du kannst Gott testen. Er will sich von jedem Menschen finden lassen, der ihn sucht. Und das trifft auf so gute Menschen wie den Cornelius zu, aber das betrifft auch so weniger gute, wie zum Beispiel der Verbrecher am Kreuz, der neben Jesus gekreuzigt wurde. Gott lässt sich von jedem Menschen finden, der ihn sucht. Die zweite Person in unserer Geschichte ist der Petrus. Und von Petrus bekommen wir in der Bibel ein bisschen mehr Einblicke. Und im Kontrast zum Cornelius ist der Petrus geistlich gesehen ein alter Hase. Er war 3 Jahre mit Jesus auf dem Weg und dabei hat er direkte Einblicke in Jesus' Herrlichkeit bekommen. Er war live bei Tod und bei der Auferstehung mit dabei. Er ist ein Apostel mit Premium-Verantwortung und er hat selbst viele, viele spektakuläre Wunderwirkungen erlebt oder sogar selbst ausgeführt. Haben wir in der Apostelgeschichte schon einige davon gesehen. Aber auch mit dem Petrus ist Gott nicht fertig. Man könnte doch meinen, wenn jemand den Heiligen Geist hat, so wie der Petrus, dann weiß er alles und er kann alles. Aber das ist nicht so. Petrus hat Gott persönlich kennengelernt. Und sein Leben war gezeichnet von dieser innigen, von dieser tiefen Verbundenheit zu Jesus. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, formt und fördert Gott beständig Petrus sein Herz. Wie hier in der Apostelgeschichte, wo er die Grenzen von Petrus Denken sprengt und er ihm zeigt, dass seine Absichten, seine Barmherzigkeit, sein Erlösungswerk viel, viel größer ist, als der Petrus sich das jemals vorstellen hätte können. Und das ist das große Vorrecht, das wir Christen haben. Glaube an Jesus ist nicht nur ein Folgen von irgendwelchen Regeln oder Mustern, sondern es ist ein lebendiger Glaube, ein persönliches Kennenlernen des allmächtigen, lebendigen, unsichtbaren Gottes. Und es ist ein fortwährendes Wachsen und Staunen über die Güte und die Größe von Gott. Gott selbst macht unseren Horizont immer, immer weiter. Wenn du ein Petrus-Mensch bist, jemand, der Gott durch Jesus persönlich kennengelernt hat, kennt, dann möchte ich dich ermutigen, speziell in der aktuellen Zeit, nimm dir doch die Zeit mit Gott. Denke über ihn nach. Im Text sehen wir, der Petrus hatte seine Vision, als er seine Gebetszeit hatte. Wahrscheinlich hat er das regelmäßig gemacht. Er hat seine Gebetszeit gehabt und Gott redet in dieser Gebetszeit zu ihm. Und auch diese Erscheinung, wo der Petrus bekommt, macht nicht gleich Sinn. Das, was Gott ihm offenlegt, macht nicht gleich Sinn für ihn. Und wir lesen, er denkt darüber nach. Diese beiden Dinge, die brauchen Zeit. Und ich möchte dich ermutigen, nütze doch die aktuelle Situation und nimm dir Zeit mit Gott und setz dein Herz und deinen Verstand ein. Ring mit ihm. Es ist so spannend. Und das Zweite, folge dem Auftrag. Petrus hat einen Spezialauftrag benötigt, weil sie eben auch eine historische Spezialsituation war. Aber eigentlich für uns ist ehrlich gesagt alles klar. Wir brauchen keinen Spezialauftrag. Gott hat sich entschieden, dass er uns, nämlich seine Kinder, dazu verwenden will, sich dem Rest der Welt bekannt zu machen. Er hat uns den Auftrag gegeben, hat gesagt, seid meine Zeugen bis ans Ende der Welt. Und Gott ist immer noch am Wirken, damit wir mit Menschen zusammentreffen, die ihn suchen. Vor einigen Wochen waren wir auf der Straße, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und da haben wir einen jungen Mann getroffen. Und es war ein super Gespräch. Der Mann ist Vorarlberger, aber zurzeit lebt er in Wien, weil er dort studiert. Und er war zu dieser Zeit zurück im Ländle zu einem Heimatbesuch. Und wenn wir so reden, sagt er plötzlich, ich habe das Gefühl, dass mich Gott verfolgt. Als er Jugendlicher war, da hat er einen Flyer Einladung zu einem Gottesdienst in seinem Briefkasten. Vor einigen Wochen, hat er gesagt, haben ihn auf der Straße fremde Menschen angeredet und ihm eine Bibel geschenkt in Wien. Und jetzt trifft er uns. Es ist eine Begegnung gewesen, die Gott eingefädelt hat. Es ist mehr als nur ein zufälliges Treffen. Folgen wir dem Auftrag, sind wir Zeugen von Jesus, wo wir auch sind. Ob wir Gott fern sind oder nah, Gott lenkt alle Umstände in unserem Leben. Und er lenkt sie dahin, dass wir ihn suchen und dass wir ihn in weiterer Folge auch finden. Er lässt sich von jedem finden, der ihn sucht. Und das ist eine unfassbare, wunderbare Gewissheit und Botschaft. Ich möchte noch beten zum Schluss. Himmlischer Vater, es ist einfach unfassbar, dass du, allmächtiger Gott, uns kleinen Menschen nachgehst. Lass uns doch dein Wirken im Leben sehen, lass uns erkennen und hilf du uns dabei, dass wir, wo wir auch sind, deine Zeugen sind. Ergreif du unser Leben und mach du gute Dinge mit uns. Danke, dass du richtig gut zu uns schaust. Amen.